Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben.
Fußball Inside.
Alles bla 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 ist das.
Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und genau da im Ruhrgebiet geht es darum, zumindest für die Vereine, die großen Enttäuschungen vom letzten Wochenende irgendwie wieder vergessen zu machen. Darüber wollen wir sprechen. Wir, das sind Funke Sport-Chef Peter Müller.
Hallo.
Funke-Reporter Thomas Tatemann.
Hallo.
Und Funke-Reporter Martin Herms.
Hallo zusammen.
Und ich bin Timo Düngen und halte so ein bisschen die Radiofahne hoch. Und wir beginnen bei Borussia Dortmund, die ja wirklich eine sehr, sehr bittere Klatsche kassiert haben. 0-5 in München. Tabellarisch hat sich nicht so viel verändert. Klar, die Dortmunder sind hinter die Bayern gefallen, aber das ist ja weiterhin aufzuholen. Aber Peter, wie schätzt du das ein? Hat das nicht so einen Knacks jetzt verpasst, diese Niederlage, dass die Meisterschaft jetzt eigentlich gelaufen ist?
Also ich glaube das auch. Ob die Meisterschaft gelaufen ist, weiß man natürlich nicht. Die Bayern haben noch ein mörderschweres Spiel in Leipzig vor sich. Und Borussia Dortmund muss aber selber erstmal seine Spiele gewinnen. Das war schon ein Ereignis am Samstag, von dem ich mir nicht vorstellen kann, dass es folgenlos bleibt. Auch der Trainer Lucien Favre, ein sehr erfahrener Mann, hat nach dem Spiel gesagt, das wird schwer zu verarbeiten sein. Das ist ja natürlich auch ein Signal, das er an seine Spieler sendet. Er hat nicht gesagt, so Kopf hoch, wir kriegen es wieder hin, zack, fertig. Intern wird das gesagt haben, das muss er sagen. Aber nach außen sagt er, das wird schwer zu verarbeiten sein. Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung, hat anders geredet. Der hat nach dem Spiel sofort gesagt, so Leute, das war ein Ereignis, das schon niederschmetternd war. Aber tabellarisch ist es ein Punkt. Die Meisterschaft ist noch lange nicht entschieden. Und er hat ein Ausrufezeichen hinter diesen Satz gesetzt. Und ehrlich gesagt, so müssen die Dortmunder denken, wenn sie jetzt noch die Kurve kriegen wollen. Ja, es ist nur ein Punkt. Ja, es ist noch alles möglich. Aber sie haben es eben jetzt nicht mehr in der eigenen Hand, wenn man davon ausgehen kann, dass die Bayern jetzt stabil sein werden. Man kennt sie halt.
Ja.
Die haben das hinter sich in all den Jahren. Die haben immer mal wieder Dellen gehabt und die wissen, wie Meisterschaftskampf geht. Diese Dortmunder Mannschaft weiß es eben noch nicht. Und das ist eben der entscheidende Unterschied. Ich glaube, man konnte am Samstag gut sehen, dass speziell die jungen Dortmunder von Zagadou bis Sancho ihre großen Probleme hatten, mit der Situation umzugehen, während gerade die erfahrenen Bayern, Thomas Müller, Mats Hummels, schönen Gruß an Jogi Löw, eine Top-Leistung auf den Punkt abgeliefert haben. Das ist auch so ein Punkt und das ist eine irre Qualität. Bayern München ist jetzt psychologisch absolut im Vorteil. Selbstverständlich darf man Borussia Dortmund nicht abschreiben, aber es ist schwer vorstellbar, nochmal, dass dieses Ereignis nicht seine Folgen haben wird.
Also im Endeffekt höre ich ja ein bisschen raus, du sagst, die Brussen waren ein bisschen zu grün hinter den Ohren, um in München da wirklich dann was zu holen. Jetzt steht halt nächstes Spiel an. Die Dortmunder müssen jetzt wirklich liefern. Meinst du, die können mit diesem Druck jetzt umgehen?
Ja, das ist ehrlich gesagt, das ist genau die Frage. Am Samstag werden sie zeigen müssen gegen Mainz, dass sie, ja, lässt sich so ein bisschen leicht sagen, aber dass sie Kerle sind. Ja, Mainz hat da ehrlich gesagt leichtes Spiel. Die können nach Dortmund fahren und haben nichts zu verlieren. Borussia Dortmund hat sich ja auch schon gegen Berlin und gegen Wolfsburg ein bisschen schwerer getan. Da haben sie in den Schlussphasen ganz, ganz wichtig noch jeweils einen Sieg eingefahren. Auch das ist ja eine Qualität, wenn man an nicht so guten Tagen dann noch einen Sieg einfährt durch mentale Stärke in den Schlussminuten. Aber hat Borussia Dortmund jetzt nach diesem 0-5 überhaupt noch mentale Stärke? Das ist die Kernfrage. Am Samstag hat die Mannschaft die große Chance zu zeigen, wir mischen noch mit. Wenn ihnen das nicht gelingt, den Dortmundern, ja, dann kann man bald den Bayern schon gratulieren. Aber das ist zu voreilig, ganz ohne Frage. Ich persönlich rechne damit, dass Borussia Dortmund am Samstag sein Heimspiel gewinnen wird. So, und dann bleibt es offen.
Und dann kann man vielleicht Fortuna Düsseldorf die Daumen drücken, dass sie gegen die Bayern was holen?
Dortmund muss Borussia, Fortuna Düsseldorf die Daumen drücken. Ich glaube zwar, dass Fortuna Düsseldorf eine ganz tolle Saison gespielt hat. Friedhelm Funkel ist für mich der Trainer der Saison. Und wie die das hingekriegt haben, auch die Großen zu ärgern, Dortmund im Hinspiel geschlagen, Bayern München 3-3, Bayern München 3-3 gespielt. Trotzdem geht Fortuna Düsseldorf als klarer Außenseiter in diese Partie am Sonntag. Für mich ist Bayern München der Top-Favorit in allen Spielen, die jetzt noch folgen.
Sollte Dortmund am Ende der Saison doch in Anführungsstrichen nur Zweiter werden. Das wäre ja trotzdem weiterhin eigentlich ein Erfolg. Zumindest als man in die Saison gestartet ist, hätte, glaube ich, jeder unterschrieben, Tabellenzweiter, super. Trotzdem muss man ja, glaube ich, dann jetzt irgendwann sagen, die Mannschaft muss sich da dann weiterentwickeln und die muss halt auch anderweitig verstärkt werden. Mit ja. Thorgan Hazard ja. ist jetzt schon jemand im Gespräch. Das ist ja einer, der fußballerisch auf jeden Fall passen würde. Wie seht ihr das?
Ja, definitiv. Dortmund muss was tun, vor allen Dingen in der Breite. So hat man ja auch dann die Meisterschaft, wenn es denn nicht klappen sollte, auch verspielt letztlich. Ne? In der Phase, als Reus ausgefallen ist, als hinten Akanji ausgefallen ist und auch am Samstag in München, ne? Als dann eben Hakimi ausgefallen ist, man musste ein bisschen was umstellen. Diallo auf links, Sagadou.
Alcacer hat gefehlt.
Ja, man merkt einfach, wenn ein paar ja, Leistungsträger nicht mitwirken können, dann ist diese Mannschaft noch nicht so weit. Das ist eben ein Prozess. Die Bayern sind die einzige Mannschaft in Deutschland, die sowas kann, die solche Ausfälle kompensieren kann. Dortmund kann es noch nicht und deswegen Hazard ist jemand, eine hohe individuelle Qualität auf dem Flügel, ein perfekter Pulisic-Ersatz, der ohnehin keine gute Saison spielt, meiner Meinung nach, wahrscheinlich schon mit den Gedanken in England ist. Mhm. Und das wäre der richtige Transfer für Borussia Dortmund.
Ich würde gerne was Grundsätzliches dazu fügen. Ich glaube, dass Borussia Dortmund ganz genau weiß, was fehlt. Und dass die Transferpolitik von Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren großartig war. Die haben das hingekriegt, einen Dembélé zu entdecken, zu kaufen und ganz, ganz teuer wieder weiter zu verkaufen. So wird es auch eines Tages mit Sancho sein. Und wenn man sieht, was Borussia Dortmund, welche Lehren Borussia Dortmund gezogen hat aus den nicht so gut gelaufenen Jahren und vor allen Dingen aus der vergangenen Saison, nachdem man sich von Tuchel getrennt hatte, hat man Bosch geholt, nach Bosch kam nochmal Stöger, so und dann Schnitt, alles neu aufgestellt und guckt mal alle, wo diese Mannschaft jetzt steht. Wenn die am Schluss Zweiter wird, hat die doch nicht enttäuscht. Natürlich wird es Fans geben, die sagen, wir hatten 9 Punkte vorne, wir hätten uns die Meisterschaft gewünscht. Intern hoffen die das ja auch immer noch bei Borussia Dortmund. Aber die ganze Wahrheit ist, wenn Borussia Dortmund am Ende der Saison auf Platz 2 steht, war das eine ganz tolle Leistung und zwar auch von der Vereinsführung, die die richtigen Schlüsse gezogen hat. Ja, ich sage das immer wieder und das darf man auch erwähnen, die richtigen Schlüsse gezogen hat, den sportlichen Kompetenzbereich noch weiter erweitert. Da sitzt Michael Zorc, der seit Jahren schon tolle Arbeit leistet. Dem wurde noch Sebastian Kehler in die Hand gegeben und der externe Berater Matthias Sammer. Das ist eine tolle Aufstellung mit Trainer Favre dazu. Aus meiner Sicht ist Borussia Dortmund für die Zukunft gewappnet.
Tate, du nickst die ganze Zeit zustimmend. Ich merke, du bist ähnlicher Meinung.
Ich bin ähnlicher Meinung und man muss ihnen, egal wie es ausgeht, jetzt schon sagen, sie haben für Spannung in der Bundesliga gesorgt. Das war das, was wir uns immer gewünscht haben. Immer diese Bayern-Alleingänge wollten wir nicht mehr, hat es 6 Jahre gegeben.
Endlich mal nicht im April Meister.
Endlich mal keine Meisterfeier im April. Und da muss man ihnen einfach ein Riesenkompliment machen, auch wenn es am Ende vielleicht nicht reicht. Ich glaube es aber trotzdem, dass sie es noch schaffen können.
Wir haben die Transfers angesprochen, die Borussia Dortmund getätigt hat in den letzten Jahren und jetzt auch tätigen wird. Martin, du hast jetzt auch gesagt, Hazard wäre natürlich so ein Pulisic-Ersatz. Wo muss Dortmund denn quasi sich richtig aufrüsten? Sind es die Außenverteidigerpositionen?
Ja, gerade da. Außenverteidiger, da haben sie, glaube ich, noch eine Schwäche. Ich meine, Piszczek war jahrelang eine Stütze der Mannschaft, kommt auch langsam in die Jahre. Da hat man es vielleicht, wenn man irgendwas kritisieren kann, dass man vielleicht nicht auf der rechten Außenverteidigerposition vor der Saison was getan hat. Ich denke, auf dem Flügel, ja, im Defensivbereich werden sie noch was tun. Und so ein Hazard, ja, der ist halt der perfekte Pulisic-Ersatz, bringt sehr viel Qualität mit dem 1 gegen 1. Der bringt ja nochmal einen ganz anderen Zug rein.
Ein Name, den ich jetzt gelesen habe, Roussillon vom VfL Wolfsburg. Das ist ja einer, der fußballerisch auch durchaus was zu bieten hat. Peter, das wäre ein machbarer Kandidat.
Ich glaube schon. Sie haben ja auch schon ein paar andere zwischendurch mal, oder anders, ein paar andere wurden zwischendurch mal gehandelt. Und auch alle waren in so, sagen wir mal, Philipp Max und so, wenn über diese Leute geredet wird, sage ich mal, wird Borussia Dortmund schon auf dem richtigen Weg sein, wenn die den Roussillon da kriegen sollten von Wolfsburg, was ja denkbar ist, dann wäre das auch sicherlich kein schlechter Transfer. Wie gesagt, meine Meinung ist, Borussia Dortmund wird die richtigen Schlüsse ziehen, ganz sicher. Ich glaube auch, dass Martin recht hat, dass man das vor der Saison vielleicht ein bisschen unterschätzt hat, dass man auf den Außenverteidigerflügeln nicht ganz so gut steht. Andererseits, mein Gott, konntest du wissen, dass die Mannschaft jetzt durchstartet und um den Titel mitspielt? Konntest du nicht. Also insofern, jetzt wissen sie, wenn sie die Bayern weiter verfolgen wollen oder wenn sie weiter konkurrenzfähig bleiben wollen, müssen sie auf bestimmten Positionen was tun. Das ist in Dortmund erkannt und die werden das lösen, da bin ich ganz sicher.
Ein Neuzugang, der erst in ein paar Jahren zu Borussia stoßen wird, aus der eigenen Jugend, ist der absolute Torjäger in der Jugendabteilung Moukoko. Der hat jetzt einen Werbevertrag unterschrieben, oder soll er zumindest, einen Ausrüstervertrag mit Nike. 10 Millionen soll ihm das im Endeffekt bringen. Ist das nicht in gewisser Weise krank? Also ich empfinde das, mit Geld zuzuschütten.
Das macht den Fußball kaputt und das macht möglicherweise den Jungen kaputt. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Ich hoffe, dass der richtige Berater hat. Ich hoffe, dass der Menschen um sich herum hat, die ihn schützen werden. Aber wie soll das eigentlich funktionieren? Ja, der Junge wird mit Geld zugeschüttet. Es ist der falsche Weg. Es ist einfach, in der heutigen Zeit ist so viel Geld im Fußball, ja. Jetzt werden 14-Jährige schon damit zugeschüttet. Das ist unseriös. Das ist einfach, ja. Ich kann nur den Kopf schütteln und es ist der falsche Weg. Er wäre nicht der Erste. Er wäre nicht der Erste, der gescheitert ist. Ja, also vor einigen Jahren, kann ich mich erinnern, gab es das amerikanische Wunderkind Freddy Adu.
Ja. Da gehen wir aber, glaube ich, so 15 Jahre zurück ungefähr.
Ja, da gehen wir mal 15 Jahre zurück. Ja, der müsste jetzt 100 Länderspiele und mehr haben. Ja, ich wüsste gar nicht, dass ich den jemals irgendwo gesehen habe. Irgendwann war er mal in Ingolstadt zwischendurch im Gespräch. Also so passiert sowas dann mit solchen Leuten. Wie soll dieser Junge auf dem Teppich bleiben? Wie soll er? Ja, und wenn es dann einen Ausrüster gibt, der den Geld mit Geld zuschüttet, kann man nicht mal dem Verein Borussia Dortmund einen Vorwurf machen, dass da eine fehlende Sorgfaltspflicht gewesen wäre, sondern dass man muss wirklich sagen, dass die Außeneinflüsse auf so einen Jungstar, der ja noch gar kein Star ist, der einer werden will, die sind so groß und das macht vieles kaputt. Fans verstehen das auch nicht mehr.
Definitiv nicht. Und vor allen Dingen, wenn man dann Richtung Gelsenkirchen guckt, da hatte man vor ein paar Jahren zumindest einen ähnlichen Fall. Donis Avdijay hatte diese Wahnsinns-Ausstiegsklausel damals von knapp 50 Millionen und jetzt, naja, hat er in der holländischen Liga ein bisschen getroffen, aber ansonsten das große Talent irgendwie, naja, vielleicht nicht ganz so genutzt bislang. Damit sind wir dann auch beim Thema Schalke und Tate, da gucke ich dich natürlich an. Jetzt unter der Woche, großes Thema, die Begnadigung von Nabil Bentaleb. Kaufst du ihm diese Rolle vom Saulus zum Paulus ab?
Ja, das werden wir dann sehen, wenn er wieder spielt.
Ja.
Bentaleb war ja oder gilt immer noch als so ein bisschen enfant terrible, nicht ganz so schlimm wie Armin Harit, aber er hat halt immer seine Eigenarten. Und das war unter Domenico Tedesco schon so, es ist jetzt unter Huub Stevens auch so, nur der greift halt schneller und härter durch, weil er sich sowas nicht bieten lässt. Und jetzt ist die Frage, ob Bentaleb das wirklich verstanden hat oder ob es halt nur eine Show ist und er macht weiter wie bisher, aber dann wird er bei Stevens halt nicht mehr spielen bis zum Saisonende.
Aber man hat das Gefühl, die Mannschaft hat das positiv aufgenommen. Also Guido Burgstaller hat zum Beispiel gesagt, es hat Spaß gemacht, dass er wieder auf dem Platz ist.
Ja, er hat sich reingehauen und hat gut trainiert, hat sich richtig gut präsentiert. Das würde eigentlich alles dafür sprechen, dass er jetzt in Nürnberg spielt, zumal auch Suat Serdar gelb-rot gesperrt ist, der die letzten beiden Spiele jeweils ein Tor gemacht hat und eigentlich aufsteigende Tendenz hatte. Und das wäre jetzt eigentlich die Möglichkeit, dass Bentaleb spielt und zeigt, was er wirklich kann.
Die Wahrheit ist doch die, das ist der beste Kicker in dieser Mannschaft. Der kann mit dem Bälleken umgehen wie kein anderer in dieser Mannschaft. Und es ist eine Schande, dass man überhaupt aus disziplinarischen Gründen auf so einen Spieler verzichten muss. Und er ist kein Einzelfall in diesem Haufen, der da zusammengewürfelt wurde und nicht zusammengestellt wurde. Und das ist jetzt das, was Huub Stevens irgendwie, das hat Tate heute sehr schön geschrieben, muss der die Scherben zusammenkleben. Mhm. Ja, und das ist jetzt genau, Bentaleb ist eine von diesen Scherben, die da abgebrochen sind. Und das, muss ich sagen, ist eigentlich der ganze Skandal bei Schalke 04, dass solche Spieler überhaupt zwischendurch zur U23 geschickt werden, sagt alles über die Saison und über den Zustand von Schalke 04. Über den anderen können wir auch noch reden, über den Mendül. Ja, da frage ich mich bis heute, warum der überhaupt für Schalke 04 spielt. So.
Aber kann der überhaupt Fußball spielen? Ich meine, den Nachweis hat Bentaleb erbracht, Mendil so. Irgendwie noch nicht.
Genau.
Also Mendil ist schnell ist er.
Schnell. So. Ja, schnell bin ich mit dem Moped auch. Also, ist doch alles Quatsch.
Du bist ja gar nicht mehr einzukriegen.
So ist es, da bin ich gar nicht mehr einzukriegen. Aber man sollte dann auch nicht vergessen, dass man Ball, bei diesem Sport muss man auch mit dem Ball am Fuß dann schnell sein. Und es ist wenig sinnvoll, wenn man dann mit dem Ball am Fuß ganz schnell über die Außenlinie hinweg rennt. So, das ist also jetzt mal jetzt vorbei mit all dem Zynismus. Also bleiben wir mal sachlich. Bentaleb ist der beste Kicker von Schalke 04.
Absolut.
Und es ist ein Skandal, dass der überhaupt zur U23 geschickt werden musste. Und da sage ich jetzt, Huub Stevens hat es aber nicht falsch gemacht, sondern richtig. Es ist der Skandal vom Spieler.
Ich kann es aber auch verstehen, dass Stevens ihn jetzt zurückholt, eben in so einer Situation, ganz klar. Ne? Er konnte sich nicht alles gefallen lassen. Ne? Was da passiert ist, halt ein sehr undisziplinierter Spieler, hat man schon häufiger gehört, aber eben der beste Fußballer. Und 6 Spieltage vor Schluss braucht man den einfach.
Vor allen Dingen, weil jetzt dieses wahnsinnig wichtige Spiel halt in Nürnberg ansteht. Also dazu verlieren wir ja eine Katastrophe, Tate.
Das würde es in die Richtung lenken, ja. Wenn sie da verlieren sollten, dann ist die Gefahr halt sehr, sehr groß, dass es am Ende dann dieses Endspiel gegen Stuttgart gibt um den drittletzten Platz.
Das möchte ich lieber nicht erleben.
Das Schalke. Möchten wir, glaube ich, alle nicht erleben.
Nee. Ja. Zumal man dann auch, glaube ich, wieder dieses Problem hätte, ob die Schalker sich darauf überhaupt mental einstellen könnten, auf so ein Relegationsspiel.
Das ist die nächste Frage. Sind wir wieder bei dem Punkt, die Mannschaft ist ja zusammengestellt worden. Das ist der Vizemeister, der sollte sinnvoll ergänzt, verstärkt werden, um wieder eine Rolle zu spielen im oberen Drittel oder in den Top 6. Und am Ende des Tages sind sie ganz unten und zittern um den Klassenerhalt. Und du hast einfach die Spielertypen nicht dafür. Na, da sind wir bei Mentalität, da sind wir bei dieser kämpferischen Sache, die du brauchst. Das funktioniert dann nicht. Und deswegen muss man sich schon Sorgen machen. Und deswegen sollten sie auch in Nürnberg tunlichst nicht verlieren.
Also eine Mannschaft, die von Anfang an in die Saison geht und weiß, wir werden gegen den Abstieg spielen, die ist darauf eingestellt und die wird dann in den entscheidenden Abstiegsspielen auch alles rausholen. Eine Mannschaft, die von Anfang an um europäische Plätze spielen wollte und sich dann ganz woanders wiederfindet, die hat irgendwann in der Saison so eine Null-Bock-Haltung gekriegt. Mhm. Und keiner von denen hat richtig Lust auf Abstiegskampf. Und das ist die größte Gefahr. Und die Spieler wissen doch auch, ich habe es ja in 80er Jahren, du musst ja nur alt genug werden, dann hast du das alles schon mal erlebt. Ich habe es ja in 80er Jahren 3-mal gesehen, wie Schalke abgeflogen ist. Ja? Und auch damals, das Erste, was passiert ist, die, nach den Abstiegen waren die Verursacher, nämlich die Spieler, ganz schnell weg. Das wissen diese Brüder. So, das ist das Schlimme, dass die Leute, die dann deren Herz an Schalke 04 hängt, hübsch Stevens ist einer davon, die müssen es jetzt gerade rücken. Aber die Leute, die ihnen dafür zur Verfügung stehen, da wage ich zu bezweifeln, ob die bis zum letzten Tag alles für Schalke 04 geben. Das wage ich zu bezweifeln.
Heißt also, wenn die Saison vorüber ist, dann ist auch groß Reinemachen auf Schalke angesagt? Also muss der Kader dann wirklich richtig ausgemistet werden, wenn es denn überhaupt geht?
Zwingend. Das Hauptproblem ist doch, dass du die Leute, wenn du sie dann abgibst, wirst du sie mit hohem Wertverlust abgeben. Und kann sich Schalke 04 das leisten? Das ist die Frage. Rechnen müssen die da jetzt die Leute im Vorstand, der Sportvorstand Jochen Schneider, dessen Job möchte ich gerade nicht machen.
Nicht aber einfach. Das ist auch gefährlich, ne? Gerade so eine Situation, weil viele Spieler, ne, die sind ja auch nicht blöd, die wissen ja, dass es zu Ende sein wird im Sommer, ne? Und haben die eben dann noch die richtige Motivation, sich jetzt voll reinzuwägen. Die sind in Gedanken bei ihren neuen Vereinen, ja, die telefonieren täglich mit den Beratern, warten auf Angebote, die sie wohl und mit diesen Leistungen kaum bekommen können, aber
das
steht auf einem anderen Blatt.
Ich habe immer gedacht, jemand, der den Verein tatsächlich wechseln will, würde sich dann richtig reinhauen, um sich zu empfehlen. Aber das scheint ja gar nicht mehr so nötig zu sein in der heutigen Zeit. Es reicht ja offensichtlich, wenn man nur sagt, ach, dass ich nicht so gut war, lag an diesem Verein und seinen Umständen. Aber wenn ich dann woanders spiele, werde ich schon wieder glänzen. Also das ist halt wahrscheinlich so die Haltung bei einigen. Auch da darf man nicht alle über einen Kamm scheren. Das wäre falsch zu sagen, alle sind so. Das ist ganz bestimmt nicht so. Ich habe große Freude, wenn ich auf Schalke Leute wie die Jungen sehe, wenn ich da Weston McKennie sehe, wenn ich sehe
Ahmed
Kutucu, wenn ich solche Spieler sehe. Der Torwart Nübel ist ein Versprechen für die Zukunft. Der ist jetzt schon gut und wird noch besser werden. Also da sind schon noch Leute da, die man jetzt nicht, wo man nicht sagen kann, alle Profis, die da das königsblaue Trikot tragen, sind, sagen wir mal, haben eine lasche Einstellung zu ihrem Beruf. Aber es sind zu viele und das ist schon gefährlich genug.
Aber wenn es nur 5 oder 6 sind, wenn es nur ein kleiner Haufen sind, das reicht schon, um die Stimmung zu vergiften in der Kabine. Dann hast du auf der einen Seite die Jungs, die sich reinhängen, ne? Und dann wiederum kann es natürlich auch gefährlich werden, so ein Bentaleb zu bringen. Ne?
Und zu viele faule Äpfel im Korb, ganz klarer Fall. Einer steckt den anderen an. Das ist das Problem. Martin hat völlig recht.
Allerdings muss man jetzt auch sagen, wenn der Verein jetzt schon so ein bisschen guckt, wen können wir vielleicht zur neuen Saison irgendwie abgeben? Macht man da nicht vielleicht den zweiten Schritt vor dem ersten, weil noch wird ja auch ein neuer Trainer gesucht. Das kann ja sein, man kennt das doch immer so von Trainern. Die kommen an und sagen, ich weiß, das ist ein schwieriger Charakter, aber den kriege ich hin. Das ist doch dann eine Gefahr, wenn der plötzlich sagt, immer, warum habt ihr den Arid abgegeben? Den halte ich doch für einen Riesenkicker.
Ja, das ist richtig, aber normal.
Dankeschön.
Riesenkicker mit Pfeil im Kopf ist dann immer schwierig, ne?
Also ich glaube auch, dass da noch gar nicht alles geregelt ist. Schalke 04 sucht noch einen Sportchef und Schalke 04 sucht noch einen Trainer. Natürlich muss man die zuerst fragen, wen sie überhaupt noch haben wollen. Und ja, das wird äußerst schwierig, denn ich glaube ja auch, dass ein Trainer gerne wüsste, in welcher Liga er Schalke 04 in der nächsten Saison übernimmt. Und dass ein Marco Rose, der auf Schalke ja auch im Gespräch war, jetzt zu Borussia Mönchengladbach geht, kann ich gut verstehen.
Ja, weil er da in ein besseres Umfeld kommt.
Und bessere Planungssicherheit
hat. Und eine eigentlich funktionierende Mannschaft, wo du nicht so viel korrigieren musst.
Vor einem Jahr wäre das anders gewesen, wenn diese Trainer im Sommer hätten nach Schalke kommen können. Dann hätte Schalke wahrscheinlich freie Auswahl gehabt. Das hat sich innerhalb eines halben Jahres dramatisch geändert.
Auf Schalke definitiv jetzt dann noch genug zu tun. Lasst uns eine Etage tiefer gehen zum VfL Bochum. Der ist in die Rückrunde gestartet, hat da noch so ein bisschen auch vom Aufstieg geträumt, hatte auch die Ambitionen, hat immer so ein bisschen auf den Relegationsplatz geschielt. Jetzt ging es aber wirklich in der Rückrunde richtig bergab, mittlerweile im grauen Mittelfeld angekommen. Martin, kann das noch gefährlich werden für den VfL?
Also die Tendenz ist in der Tat wirklich prekär. Ja, 10 Punkte hat man, beziehungsweise aus 10 Spielen hat man 8 Punkte geholt. Das ist also eine ganz ernüchternde Bilanz. Nichtsdestotrotz, man hat 35 Punkte, 8 Punkte Vorsprung. Also müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass die Bochumer jetzt noch absteigen. Das werden sie nicht. Also die werden jetzt nicht Probleme haben, den Klassenerhalt zu sichern. Aber nichtsdestotrotz ist die Situation gerade auch im Hinblick auf die neue Saison sehr prekär. Weil welche etablierten Spieler oder welche bekannten Namen möchte man denn mit so einer Bilanz dahin locken? Ja, ist ja also immer so in Vertragsgesprächen, da möchte man ja irgendwo eine Perspektive aufzeigen. Ja, wenn das in der Hinrunde so gewesen wäre, dann hätte man sagen können, komm, mit ein, zwei Leuten können wir oben angreifen. Das wird mit dem Gerüst und mit dem Kader nicht gehen. Und da muss man natürlich auch schauen, ob es der Trainer hinbekommt, ne, diesen Negativlauf aufzuhalten. Weil 8 Punkte aus 10 Spielen, bei aller Liebe, das reicht einfach nicht.
Ich finde ja, dass Robin Dutt ein guter Trainer ist, der auch gut nach Bochum passt. Ich finde, dass sein Ansatz richtig war. Ich fand, dass er gute Sachen gesagt hat über den Verein, über die Stadt, über den Fan, über die Fans, über das Umfeld. Was ich nicht so ganz verstehe, warum das nicht kontinuierlich bleiben konnte. Ehrlich gesagt, es ist mir ein bisschen ein Rätsel, warum der VfL Bochum in so eine Lethargie geraten ist. Vielleicht ist es aber auch der Grund, dass die auch da die Spieler geträumt haben, dass sie vielleicht mal auf Platz 3 schielen können. Und wenn das dann so nicht funktioniert und du verlierst 2 Spiele und du siehst, wie dann die anderen da oben wie Union Berlin und so abhauen, dann kann das sein, dass du irgendwann so im Kopf dann einfach nicht mehr richtig frisch bist und einfach klar bist. Du gehst dann in die Spiele und denkst, naja, ist egal, ob wir am Schluss 10. oder 11. werden. Und dann führt das dazu, dass du nicht 11. wirst, sondern noch weiter zurückfällst.
Was natürlich dann auch für die Fernsehgelder nicht ganz so prickelnd wäre. Da könnte der VfL dann auch tatsächlich Geld verlieren. Aber wie gefährlich kann das wirklich vielleicht noch für Robin Dutt werden? Weil ich meine, das ist ja nur wirklich eine krasse Abwärtstendenz beim VfL.
Du meinst jetzt, ob Robin Dutts Job gefährdet ist in Bochum?
Genau, das meine ich.
Aus meiner Sicht nicht.
Also es müsste schon sehr ins Zittern gehen, sagen wir mal so. Ich denke mal, wenn sie jetzt noch 1-2 Spiele gewinnen und die werden den Klassenerhalt sicher schaffen, gibt es jetzt keinen großen Grund, ja, ihn vorzeitig zu entlassen. Aber man muss natürlich auch überzeugt sein von ihm.
Vorzeitig heißt ja nicht, aber vielleicht, dass man dann am Saisonende sagt, so, das ist jetzt nicht die Entwicklung, die wir uns vorgestellt haben.
Wäre ja vorzeitig, wäre ja vor Vertragsende.
Ja, aber was wird es denn noch? Bochum hat doch auch schon alle Trainertypen gehabt.
Das stimmt allerdings.
Noch, wenn du jetzt nicht endlich mal einem die Chance gibst, über einen längeren Zeitraum was zu entwickeln.
Normalerweise in der Saison jetzt viel, viel mehr rauszuholen, halte ich auch für unrealistisch. Also du kannst vielleicht 5., 6. werden, wenn alles optimal läuft, aber unter die ersten 3 kommst du mit der Mannschaft nicht. Da reicht halt ein Hinterseher nicht, um aufzusteigen oder da Ambitionen anzumelden. Da muss man sich halt komplett anders aufstellen.
Das sind Probleme, die der MSV Duisburg gerne hätte. Der MSV ist weiterhin Tabellenletzter, hat aber gestern wirklich ein krasses Lebenszeichen nochmal gesendet. Dieses 4:4 gegen den 1. FC Köln, da hat der MSV plötzlich Fußball gespielt. Das sah richtig gut aus. Tate, du hast den MSV auch lange begleitet. War das ein Lebenszeichen, das jetzt eindeutig zu spät gekommen ist?
Es war ein Lebenszeichen. Ob es zu spät gekommen ist, werden wir sehen. Die Frage ist natürlich, warum verlieren die vorher 4:2 gegen Ingolstadt in einem Spiel, wo du dringend punkten musst, gerade gegen einen Mitkonkurrenten, der eigentlich schon längst abgeschlagen war. Und dann machen die so ein Spiel gegen Köln, so ein Jahrhundertspiel aus Duisburger Sicht. Das kann jetzt nochmal Kräfte freisetzen, dass sie nochmal sehen, jetzt vielleicht auch in Paderborn schon, die eine super Offensive haben, zweitbesten Angriff, dass sie einfach sagen, da fahren wir jetzt hin und holen was. Dass du dieses Selbstverständnis wieder kriegst im Abstiegskampf, denn die letzten Wochen, die waren halt nicht gut von Duisburg. Und fußballerisch, da brauchen wir gar nicht drüber reden, da hat halt nicht viel stattgefunden. Jetzt gegen Köln war es halt anders, weil sie eine Mannschaft als Gegner hatten, die mitspielt, die selber technisch versiert ist und nach vorne spielt, dann kommen sie besser zur Geltung. Wenn die selber Spiel machen müssen, dann brechen sie sich den Finger in der Nase.
Hat aber auch was damit zu tun, dass der MSV in dieser Saison noch nicht nachweisen konnte, dass er mit Druck umgehen kann. Gegen Ingolstadt zu Hause musste man gewinnen.
Was ja, lustigerweise ja Thorsten Lieberknecht genau andersrum sagt. Er hat nach den Spielen gesagt, oh, wir haben auf Pauli dieses Unentschieden geholt. Da haben wir gezeigt, wir können mit Druck umgehen. Aber ich gebe dir recht, gegen Ingolstadt war genau das Gegenteil.
Also wenn man so ein Spiel zu Hause verliert, dann wird es schwer mit dem Klassenerhalt. Gegen Köln war wieder eine andere Geschichte. Volles Haus, Flutlichtspiel. Trotz allem war man auf jeden Fall krasse Außenseiter, auch wenn man unter Druck steht, ja, noch Punkte aufholen zu müssen. Aber man war Außenseiter. Dazu kommt natürlich auch, ich habe das Spiel gesehen, dass Köln sehr schlampig verteidigt hat. Also das machen sie wirklich nicht so gut, obwohl sie klarer Erster sind. Aber
weil die immer viele Tore schießen, dann fällt das nicht
so auch gut. Auch das, ja. Aber da haben sie es gut gemacht. Aber ich bin sehr skeptisch, denn das Restprogramm, ne, ich habe da mal einen Blick drauf geworfen, man hat noch 6 Spiele und 4 davon gegen Teams aus der oberen Region, unter anderem gegen den HSV in Kiel, jetzt in Paderborn, die auf Platz 4 stehen, kurz vorm Relegationsplatz. Unter diesen Umständen wird es echt schwer. Man muss ja noch 4 Punkte aufholen, das kommt ja noch dazu.
Sie spielen aber noch gegen Sandhausen. Das könnte noch ein Trumpf werden zu Hause, wenn sie es gewinnen wie gegen Magdeburg.
Da sind wir wieder beim Druck.
Dazu dann noch das Heimspiel gegen Bielefeld und gegen Heidenheim, die ja auch gezeigt haben, dass die ja durchaus auch Fußball spielen können. Also für den MSV wird es definitiv schwer. Wir haben aber aus Ruhrgebietssicht die Hoffnung natürlich noch nicht ganz so aufgegeben. Ich möchte mich bei euch bedanken, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr eine komplett andere Meinung habt oder Anregung oder Kritik, dann gebt uns doch Bescheid, schreibt das einfach in die Kommentare. Und wenn ihr uns ein Sternchen bei iTunes verpasst, freuen wir uns natürlich auch.
Tschüss, danke.
Tschüss.
Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.